Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, aber die Nervosität, die Vorfreude steigt. Kommende Nacht ist es soweit. 1 Uhr unserer Zeit, die Nets gegen die Warriors, Kevin Durant ist zurück, Steph Curry ist zurück, Draymond Green wahrscheinlich leider nicht zurück, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ne? Und danach dann Battle of LA, Lakers gegen Clippers. Es ist sensationell und nachdem wir mittlerweile ja alles irgendwie schon mal besprochen haben, was so Previews angeht, fehlt nur noch eins. Die Awards, unsere Awards, die grundsätzlich, solltet ihr wetten, auch als ganz klare Vorhersagen genommen werden können, krasser als jeder Wetterbericht. Aber heute geht's los, wir bestimmen unsere MVPs oder unseren MVP, Most Improved Player. Und mit dabei, natürlich, weil allein kann ich nicht, unser allseits beliebter, jederzeit unerschrockener
Ole Frags.
Genau den meine ich. Okay, mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, der Saisonstart fällt dieses Jahr ja mit Weihnachten zusammen, was ja krass ist, weil quasi es Opening Night und Christmas Games nur 3 Tage auseinander oder in unserem Fall 3 Nächte. Na, 3 Tage, weil Christmas Games ja tagsüber. Entscheidend ist aber auch, bist du bereit für Weihnachten?
Ja, doch, schon irgendwie. Also es ist ein bisschen sad, weil normalerweise Weihnachten ja bedeutet, man ist zu Hause und alle Leute, die man mag, sind irgendwie auch in der Nähe. Also, ja. Oder nicht alle, aber viele, sage ich mal. So, vor allem, wenn man noch Freunde in der Heimatstadt hat. Und dann trifft man die und dann betrinkt man sich ganz fürchterlich und dann hat man eine Doppelkopfrunde seit 13 Jahren, wo man sich immer zusammentrifft am 26. und spielt bis der Laden einen rausschmeißt, wo man gerade spielt. Das fällt dieses Jahr alles flach, aber das bedeutet halt auch, es wird ein bisschen entspannter und man kann sich wahrscheinlich dann sogar fast ein kleines bisschen mehr auf die NBA konzentrieren. Also man muss ja immer das Gute mit dem Schlechten nehmen und ja, also insofern bin ich, glaube ich, bereit für Weihnachten.
Und du? Du bist bereit. Ich auch, auf jeden Fall. Also ich versuche auch natürlich das Positive zu sehen. Anders geht's nicht. Und ich habe es dir vorher schon kurz erzählt. Ich meine, ich habe Stirb langsam geguckt, 1 und 2.
Ja, das muss ich noch machen. Ich glaube, dann fängt es bei mir auch an mit der Weihnachtsstimmung. Wir kaufen heute auch einen Baum. Also.
Ah, okay. Ja, stark. Ja, das passiert bei uns noch nicht. Nee, aber ich, also sobald Colonel Stewart mit seinem Flugzeug in die Luft geflogen ist und Bruce Willis hysterisch am Boden lacht, bin ich bereit.
Ja, du findest den zweiten, wir haben schon mal darüber geredet, du findest den zweiten so gut wie den ersten, ne?
Nee, der erste, das habe ich ja dann auch gesagt, der erste ist wahrscheinlich objektiv betrachtet der bessere Film.
Das wahrscheinlich kannst du einfach rausnehmen.
Der erste ist objektiv betrachtet ziemlich sicher der bessere Film.
Ja.
Aber, so simpel es ist, das habe ich damals auch gesagt, im zweiten schneit's. Und ja. Weiße Weihnachten ist halt auch schon, ne? Ja. Schön. Ich meine, selbst hier im Süden eher Ausnahme mittlerweile. Früher, als ich noch klein war, damals in den 60ern, gab es das noch regelmäßig.
Als du noch mit Bill Russell um die Hutongs gezogen bist.
genau so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, also
ich fand früher den dritten ja tatsächlich noch deutlich besser als den zweiten. Aber der dritte ist sehr schlecht gealtert. Also ich habe ihn vor einer Weile mal wieder geguckt und da sind so einige Komponenten mit drin, die man heutzutage irgendwie eher schwieriger vermitteln kann, würde ich mal sagen.
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn auch sehr gerne gemocht, aber er tanzt natürlich auch als Erster aus der Reihe, weil er eben nicht an Weihnachten spielt und halt dann irgendwie was ganz anderes macht. Aber ja, ich werde mir das nochmal zu Gemüte führen. Ich meine, einige Zitate oder einige Dialoge aus den ersten beiden sind auch nicht so gut gealtert. Also ja, wie gesagt, die Comeback-Lines von Bruce Willis sind nicht mehr so cool, glaube ich, heute, wie sie Ende der 80er mal waren und Anfang der 90er.
Sie sind nicht alle zumindest. Sie sind so ähnlich subtil wie viele Instagram-Posts von LeBron, wo er irgendwie so 40.000 Emojis an irgendwas dranhängt und so ein bisschen on the nose, würde ich mal sagen, sind die Sprüche von John McClane ebenfalls, aber sie sind halt gleichzeitig auch geil. Wobei ich dazu, also was Bruce Willis Sprüche angeht, ist immer noch Last Boy Scout, glaube ich, der geilste Film ever. Das ist so knochentrocken, was er da raushaut. Das ist so ein bisschen wie, als hätte Thomas Schaaf das Drehbuch für den Film geschrieben. Großartig.
Und Christian Streich hätte drüber gelesen.
Ja, genau.
Last Boy Scout, ganz groß, stimmt.
Auch ein realistischer Sportfilm, also einer meiner Lieblingssportfilme. Vor allem so genau. Die Anfangsszene, das ist ja so ähnlich, läuft es ja in der NFL.
Ja.
Da schießt man sich den Weg frei.
NFL, wir schießen den Weg frei.
Ja, genau.
Ja, Basketball.
Das ist leicht off-topic. Aber hey,
wir sind leicht off-topic. Genau. Weihnachten, Basketball, Basketball, Weihnachten gehört jedes Jahr zusammen, gehört dieses Jahr noch mehr zusammen. Was ihr eventuell vermisst gerade, ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, die Jazz haben mit Rüdiger Gebert verlängert. Und wir haben es natürlich auch mitbekommen. Wir haben zusätzlich mitbekommen, ihr wahrscheinlich auch, dass die Lakers mit Kyle Kuzma verlängert haben. Und wir haben auch drüber gesprochen. Allerdings 25 Minuten oder weniger, 25 minutes or less, auf Patreon haben wir drüber gesprochen. Auf unserer Patreon-Seite, die da lautet patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit.
Nee, ist falsch.
Und dann, ich sage ja, ich hab gewartet, ob du dich eventuell noch selber korrigierst.
Ich wollte, dass du mich korrigierst. Aber das ist halt das Ding, da wir das nicht choreografieren, da landet so ein Ding dann halt auch einfach mal in der Gosse.
So, es geht ganz schnell. Wir könnten jetzt natürlich neu anfangen und schneiden, aber
nee.
Wir sind ja real. Wir wollen ja real und raw.
Ja.
Oder so.
Wie die Up and Smoke Tour damals.
So ist es. Auf jeden Fall könnt ihr da, wenn ihr da vorbeischaut, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und andererseits bekommt ihr dann genau solchen Extra-Content, also 25 Minutes or Less. Dabei sprechen wir spontan oder sprechen wir über Themen, die sich so in der Nacht zugetragen haben, die sich gerade zugetragen haben und nicht zwingend in unseren wöchentlichen Zyklus hineinpassen. Und genau, schaut da sehr, sehr gern mal vorbei. Da gab es auch letzte Woche eine Mailbag-Episode. Vielen Dank auch dafür eure Fragen nochmal. Wir hoffen, wir konnten sie halbwegs beantworten. Und sonst, ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu. Wir nehmen diese Folge aus Gründen am Montag auf. Also quasi gestern, für euch jetzt. Das heißt, alles, was zwischen gestern und jetzt passiert ist, findet keinen Zugang zu dieser Episode. Sollte sich viel getan haben. Kann sein, dass ihr es auf Patreon demnächst noch findet. Aber so, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und mit diesem leicht hölzernen Hinweis gehen wir, glaube ich, direkt zu unseren Awards.
Ja, dieses Jahr mit ein, zwei Fake-Awards vielleicht und ein, zwei echten. Ich schlage jetzt einfach mal kurz einen Fake-Award vor, weil mir auch nur ein Kandidat dazu einfällt. potenzielle Farewell-Tour-Award. Gregory Popovich.
Oh ja.
Vielleicht. Also, wer weiß. Aber ich glaube, in jedem Jahr ist es mittlerweile eine potenzielle Farewell-Tour. Und er ist auch einer, der es wahrscheinlich auf keinen Fall im Vorfeld sagen würde. Deswegen, vielleicht müssen wir ihn einfach wertschätzen, gerade in einer Zeit, wo es mit den Spurs vielleicht zunehmend schwer wird.
Das könnte gut sein. Vielleicht müssen wir echt versuchen, immer das Positive zu sehen bei den Spurs, was sie gerade tun. Oder ihn oder zu denken, davon auszugehen, dass Pop schon weiß, was er macht.
Ja.
Noch mehr, als wir es in der Vergangenheit, also ich meine, das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre eigentlich haben da ja so ein bisschen, haben uns da so ein bisschen teilweise Fragen zurückgelassen, aber vielleicht sollten wir einfach davon ausgehen, im Sinne quasi der eventuellen Farewell-Tour, dass er schon mehr weiß, was er tut, als wir.
Ja.
Weil Pop. Es wäre schade, wenn er weg wäre, aber er hätte sich seinen Ruhestand auch irgendwie langsam verdient, ne?
Ja, schon. Also ich fände es auch nett, einfach wenn er mit seiner Art noch deutlich länger erhalten bleibt. Und also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber er hat wahrscheinlich genug erreicht. Ich glaube, seine Legacy in Anführungszeichen ist einigermaßen safe. Ich meine, wenn er jetzt dann noch, sollte es nächstes Jahr Olympische Spiele geben, wissen wir ja nicht. Wenn er dann quasi damit aufhören würde, das wäre jetzt für ihn sicherlich auch ein cooles Endstück für sein Resümee. Aber als NBA-Coach gibt es ja keine zwei Meinungen, dass er ganz weit oben einzuordnen ist irgendwie. Also zumindest was das bisherige angeht, so auf dem Coaching Mount Rushmore auf jeden Fall angesiedelt ist.
Ja, definitiv. Also da fallen einem jetzt nicht so viele ein, oder? So in der Vergangenheit, die man jetzt über ihm ansiedeln würde. Oder halt nee, selbst gleich auf
mit ihm, hätte ich gesagt. Also ja, Jackson, genau. Auerbach und Riley. Ich glaube, das sind die großen vier, die man wahrscheinlich da nennen muss.
Und Jim Boylan.
Für den wird vielleicht noch ein weiterer Hügel kreiert. Also mal schauen. Das kann natürlich noch passieren.
Schweiß und Blut.
Ja.
Ja. Hard work und so.
Ja, mit einer Uhr.
Boylan across the chest. Wird krass.
Ich halte das auch für gut möglich. Aber ja, Shoutout an Greg Popovich. Jetzt können wir auch mit einem echten Award weitermachen, wenn du willst.
Auf jeden Fall ein Riesenshoutout. Ich hatte nur noch eine. Meinst du, er schließt sich vielleicht nächste Saison dem Coaching-Staff der Nets an? Oder
so als Schlangenbeschwörer oder was? Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube, das tut er sich nicht an, aber ja, stimmt, die Gerüchte gab es ja relativ lange. Ich kann mir halt vorstellen, dass er dann eher sofort in so eine Advisory-Rolle reingeht bei den Spurs. Ja. Halt so ein bisschen das, was Jerry West jetzt über die letzten Jahre gemacht hat, wo er nicht mehr Daily Business macht, aber halt trotzdem irgendwie immer noch ein Babo im Hintergrund ist. Ich schätze mal, dass das so die nächste Karrierestation von Pop sein wird, wenn er nicht sagt, ich kandidiere oder ich kümmere mich nur noch um meinen Weinkeller, was ja auch okay wäre. Also hat er sich auch verdient.
Und er soll ja auch ziemlich groß sein, der Weinkeller. Ja. Aber ich fände so ein Coaching-Staff mit D'Antoni und Popovic als Assistant Coaches fände ich schon ganz geil.
Ja. Irgendwie. Ja, vielleicht kann man dann noch alte Rivalen mit reinholen. Shaq oder so. Na, mal gucken.
Genau. Würde natürlich Steve Nashs Weg zum Coach of the Year erschweren.
Ja, eine sehr solide Überleitung.
Schon, oder? Schon, ja. Oder? Aber wer wird es dieses Jahr? Oder wird es jemand anderes in deinen Augen? Ole Freaks.
Also ich muss dazu sagen, ich musste schon vor stolzen 3 Wochen meine Picks für die Five abgeben, weil das da in der aktuellen Ausgabe mit aufgeführt werden sollte. Und ich habe mich seither bei einigen Sachen doch eher so ein kleines bisschen umentschieden und werde die Picks aber natürlich trotzdem jetzt nennen, so wie ich sie mir damals aufgeschrieben habe. Und dann lasse ich sie mir ausreden. Also vielleicht rede ich sie mir auch einfach selbst aus, aber mal gucken. Beim Coach hatte ich aber Eric Spoelstra notiert, einfach weil ich denke, die Heat waren letztes Jahr in der Regular Season nicht so gut, wie sie als Team sein können. Ich glaube, die Playoffs haben auch nochmal so ein bisschen dazu geführt, dass die ganze Welt nochmal so ein bisschen eine Wir-alle-lieben-Coach-Spo-Orgie gestartet ist. Also ja. Ich glaube, er hat in diesen Playoffs mehr Respekt erfahren als jemals zuvor in seiner Karriere. Und er hat den Award noch nie gewonnen. Und dann dachte ich mir, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Legacy-Award sozusagen. Und gleichzeitig ist mir dann mittlerweile aber auch eingefallen, die sichere Wette in einem Award-Rennen, wo es jedes Jahr 10 gute Kandidaten mindestens gibt und das halt eigentlich man das so ein bisschen auswürfeln kann. Die sicherste Wette ist vielleicht Monty Williams, weil die Suns das größte wir springen auf eine deutlich bessere Bilanz als im Jahr davor Chance haben. Mhm. Also da ist es einfach sehr offensichtlich. Ich meine, die Hawks kann man da wahrscheinlich auch noch aufführen, aber ich glaube, es kann da ganz gut passieren. Deswegen, ich denke mal, die sicherere Variante wäre Monty Williams gewesen, aber ich habe jetzt hier Spoelstra drin stehen und finde das auch okay.
Ich finde es absolut gar nicht okay. Nein, Quatsch. Also, ich meine, Spoelstra ist ja so das Narrativ, glaube ich, ist schon echt ganz gut. Also es ist ja oft so, dass sich dann so Geschichten so ein bisschen aufbauen, irgendwie, wenn man irgendwie sagt, wenn es dann natürlich bestätigt. Und ich meine, das gehört ja dazu, dass die Heat es auch durchaus bestätigen können. Haben wir auch schon gesprochen, was sie halt in den Playoffs gezeigt haben. Und dann ist er sicherlich ein Kandidat. Williams, klar, finde ich auch, kann auch gut passieren. Wer da auf ein bisschen höherem Niveau ist, aber glaube ich, eventuell, je nachdem, weil wenn es nämlich funktioniert, dann was geschafft hat, was vor ihm sein Vorgänger nicht geschafft hat über Jahre, ist der in meinen Augen Doc Rivers.
Ja, halte ich auch noch für eine gute Möglichkeit.
Also mal abgesehen davon, dass Daryl Morey das Team jetzt erstmal so umgebaut hat, dass es einfach mehr Sinn ergibt, wurde ja schon oft thematisiert, glaube ich, sollte es am Ende so sein, dass Ben Simmons und Joel Embiid besser harmonieren auf dem Feld, dass die Sixers eine bessere Offense stellen, dass die Sixers damit auch automatisch besser spielen, weil, ich meine, und besser dastehen am Ende, weil Potenzial haben sie meiner Meinung nach, also sie waren auch so ein bisschen, wir haben ja bei Mailbag, bei Patreon gab es ja die Frage, wer eine positive Überraschung sein könnte, da hatte ich die Sixers auch so ein bisschen im Sinn, einfach weil man mittlerweile halt ja so viele Fragezeichen hinter ihnen hat, weil man auch so ein bisschen enttäuscht wurde in den letzten Jahren. Und aber jetzt, ja, wenn Rivers die Teile so ein bisschen besser zusammenfügt und die Spieler so ein bisschen besser harmonieren und die Sixers dann so in den Top 3 im Osten reingehen, was ich mir vorstellen kann, wenn es funktioniert,
ja,
dann ist er für mich auch ein Kandidat, einfach weil er dann was geschafft hat, wovon wir alle lang geträumt haben, dass es irgendwann passiert.
Ja, ich halte es auch für gut möglich. Ich bin auch bei den Sixers grundsätzlich wieder eher positiv gestimmt, was mir dann wieder selbst irgendwie wehtut, weil das war über die letzten Jahre ja öfter mal der Fall und man ist des Öfteren auch mal damit auf die Schnauze geflogen, aber ich traue dem Team einiges zu. Ich habe sie auch als meinen vorsichtigen Ostvertreter in den Finals mal aufgeschrieben. Aber wie gesagt, das war vor 3 Wochen, seitdem, ne? Das ist jetzt schon wieder alles ganz anders.
Das war alles ganz anders.
Ich hab sie da
so viel passiert. Preseason. Preseason stellt ja grundsätzlich alles auf den Kopf.
Ja, genau. So ist es nämlich.
Deshalb, ja. Ich bin gespannt. Ich meine, es gibt noch andere Kandidaten. Terry Stotts, glaube ich, kann auch sein.
Klar.
Wenn es läuft. Mike Malone.
Ja, die einzigen, die es nicht werden können, sind glaube ich, Vogel und Budenholzer, weil ihre Teams zu gut waren. Und
ja.
Aber so viel dazu. Machen wir mit anderen nicht so geilen Awards weiter. Manager. Also Executive of the Year. Ist für mich eigentlich eine klare Angelegenheit.
Eine klare Angelegenheit? Ja.
Also beziehungsweise eigentlich wäre es...
John Horst.
Ja, nee. Also ich meine, könnte man zwar rechtfertigen, aber eigentlich müsste es, glaube ich, nach der Offseason der Pelikan sein. Also
ja.
Rob.
Kurzfristig.
Ich glaube,
kurzfristig,
alle Schäfchen ins Trockene gebracht, das muss man schon sagen. Und das Team verbessert, was gerade Meister geworden ist. Das und man muss immer dazu sagen, natürlich bei den Lakers, dass er sicherlich nicht der wichtigste Entscheidungsträger ist, aber er ist derjenige, der wählbar ist. Und ich glaube, die Lakers hatten die beste Offseason. Es kann natürlich während der Saison auch noch was passieren, aber ich glaube, für den Moment müsste man sagen, ist es wahrscheinlich der Pelikan.
Stand jetzt würde ich dir jetzt, wo du sagst, zustimmen. Ich hatte noch Neil O'Shea dazu gepackt, also als Kandidaten, einfach weil er für mich die Schwachstelle, also es war nicht einfach, aber er hat die Schwachstellen der Blazers klar erkannt, oder die Blazers haben die Schwachstellen klar erkannt, sie sind sie klar angegangen und haben damit irgendwo eine Lücke gestopft und haben da, glaube ich, in einem Team, das irgendwo immer so ein bisschen, ja, so auch so auf der Schwelle stand, aber so ein bisschen Schlagseite hatte. Die letzten Jahre hat er jetzt, also er hat ein Team, das vor 2 Jahren gut war, jetzt, also, aber halt die Schwäche des mangelnden Wurfs auf dem Flügel hatte, dafür die Defense hatte, hat er jetzt im Endeffekt so verstärkt, dass da echt ein, ja, meiner Meinung nach, ein ernstzunehmender Aspirant so auf die Top-Platzierungen, wenn du jetzt mal die AL-Teams so ein bisschen ausklammerst, im Westen geformt hat. Und wenn wir drüber reden, wie stark der Westen ist, dann finde ich, könnte man, je nachdem, wie es dann am Ende rausgeht, könnte Neil O'Shea da auch Möglichkeiten haben.
Ist ein Kandidat, ja, würde ich auch sagen. Vor allem, weil
klar, ich mein,
diesen Award wählen ja die anderen Executives und ich kann mir vorstellen, dass da auch der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt scharf darauf ist, den Pelikan zu honorieren.
Zumal sie ja wahrscheinlich auch denken werden, dass er da nicht der einzige Entscheidungsträger ist.
Ja, ich meine, es ist auch, also, ich meine, wenn LeBron offenen Interviews sagt, darum habe ich Anthony Davis hierher geholt, dann kann man das auch durchaus verstehen, dass es diese Überlegung da gibt. Und wenn man bedenkt, dass der halbe Kader mittlerweile von Rich Paul vertreten wird, dann ist es schon einigermaßen naheliegend. Aber selbst wenn, wie gesagt, der Pelikan ist wählbar. Deswegen wäre er mein Executive of the Year.
Ja, das stimmt. So ein bisschen pending, was bei den Rockets noch passiert. Je nachdem, wer für James Harden kommt. Also vielleicht packt ja Rafael Stone zum Einstand irgendwie das Riesenpaket aus und dann...
Ja, genau, vielleicht kriegt er Embiid und Simmons.
Zum Beispiel.
Wahrscheinlich.
Was machst du dann?
Ja, da muss aber Embiid wieder auf die Bank. Aber ja, klar. Die Rockets gibt's noch nur. Ich glaube, sie können halt ihren Abriss ja bei Weitem nicht so gut hinbekommen, wie Presti das gerade getan hat. So, das stimmt. Diese Corner hat er. Aber das muss man auch nicht zwingend honorieren, sondern einfach nur sagen, gut, er hat seine Trades gewonnen und wieder in der Verlosung ist er in 4 Jahren. Jetzt gerade halt nicht.
Ja, genau. Jetzt mal schauen, was er damit macht.
Genau.
Most Improved.
Ja, Most Improved, da, also ich hasse den Award sowieso. Das habe ich auch schon das eine oder andere Mal kundgetan. Und also den Pick, den ich da gemacht habe, hasse ich eigentlich auch. Das war Michael Porter, einfach weil ich da immer denke, letztendlich geht der Award meistens an Leute, die halt viele Punkte machen, die
Billig.
Eine größere Rolle haben als vorher. Und die Nuggets haben im Prinzip den Bedarf, dass er da reinwächst. Und ich glaube, jede Verbesserung, die er defensiv macht, wäre schon massiv. Deswegen auch da ist halt klares Steigerungspotenzial. Ich glaube, was sein Scoring angeht, das war ja letzte Saison, über die gesamte Saison gesehen, noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber wir haben schon gesehen, dass es viel höher werden kann. Dadurch, dass Jeremy Grant weg ist, sind Ressourcen frei für Porter, die er halt einnehmen könnte. Und deswegen, also das war so ein bisschen meine Logik dahinter. Aber also eigentlich finde ich ja immer cooler, wenn man den Award jemandem gibt, der schon gut war und sich halt dann nochmal massiv steigert und wirklich was an seinem Spiel verändert, wo es jetzt nicht nur darum geht, der hat jetzt mehr Minuten, mehr Anteile bekommen. Ja. Und da wäre jemand für mich, den ich da aufzähle, wo wir schon gerade über die Sixers gesprochen haben, auch Ben Simmons. Weil ich glaube, dass das Team besser dazu ausgestattet ist, um seine Stärken einzusetzen. Und ich glaube auch, also er hat jetzt sogar in der Preseason ein, zwei Mal einen ansatzlosen Dreier genommen. Ja? Also,
nein!
Man muss da natürlich ganz vorsichtig sein, ne? Aber ich sehe bei Simmons halt auch immer noch so ein massives Steigerungspotenzial. Und ich glaube einfach, dass das Team jetzt besser zu ihm passt. Und deswegen, das wäre ein Pick, der mir etwas mehr Spaß machen würde. Aber der offizielle ist Miguel Porter Junior.
Miguel Porter. Ja, ich habe so ein bisschen eine Mischung tatsächlich. Also Simmons gefällt mir gut. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, warte kurz, Homer-Brille auf. Zach LaVine.
Okay.
Weil ich mir wünsche und natürlich auch fest davon ausgehe, dass Zach LaVine seine Stats quasi füllt. Keine empty calories mehr. Ich finde, wenn ich mir, also Preseason keine Überreaktion, aber die Art und Weise, wie die Bulls momentan spielen, wie sie sich mehr bewegen, also was sie versuchen zu laufen und wie LaVine sich darin bewegt, zeigt für, also könnte für mich oder deutet für mich darauf hin, dass da was gehen könnte in Richtung, okay, er hat mehr Struktur, er funktioniert, er spielt mehr in einem System, ist dann aber gleichzeitig derjenige, der es dann, sollte es mal nicht funktionieren, der so ein bisschen rausboxt sozusagen, der aber auch gleichzeitig einfach, und er scheint gut durch die Offseason, durch die 9 Monate Pause gekommen zu sein, weil sein Scoring weiterhin wahnsinnig smooth und auch effektiv ist, also auf eine Art, also er braucht nicht viele Würfe für seine Punkte momentan. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ihm das System allgemein unter Billy Donovan besser zusagt, was dann auch mehr zu Siegen führt. Gleichzeitig, wenn wir schon bei den zwei ansatzlosen Dreiern von Ben Simmons sind, Zach LaVine hat
er ansatzlose Pässe gespielt.
Ansatzlose Pässe, ja, er hat tatsächlich, er war sehr bereitwillige Pässe, hat sehr bereitwillige Pässe gespielt, die Stationen sind klarer, aber er hat auch Shai Gilgeous-Alexander zweimal richtig gut verteidigt im 1 gegen 1. Also auch so mit in Bewegung, wie er die Füße bewegt hat und wie er vor ihm geblieben ist. Und da könnte ich auch so einen Punkt, wenn er sich defensiv so ein bisschen steigert, einfach ein solider One-on-One-Defender wird, vielleicht im Teamverbund nicht ganz so viel pennt, was vielleicht auch unter Billy Donovan besser funktionieren könnte, weil die Bulls ja jetzt auch nicht mehr ganz so aggressiv verteidigen. Und wie gesagt, da er dann quasi seine Stats füllt mit Leben, dann haben wir nämlich plötzlich einen eigentlich sehr, sehr guten NBA-Spieler.
Ja, halte ich auch. Also Zacharias LaVine ist kein schlechter Kandidat. Ich bin mir bei ihm halt nicht sicher, ob es so einen statistischen Bump überhaupt geben wird. Und also ich stimme dir zu, den müsste es eigentlich nicht unbedingt geben, weil seine Statistiken waren ja nie das Problem. Die waren ja eigentlich immer gut. Und wenn er das schafft, das mit Leben zu füllen, also mit tatsächlich gutem Spiel, dann wäre das wirklich eine signifikante Verbesserung. Aber ja, es ist, glaube ich, jemand, den man da auf jeden Fall aufzählen darf. Ich habe ja gedacht, du kommst mit Andrew Wiggins. Weil du der letzte große Andrew Wiggins Fan bist, außerhalb von Andrew Wiggins Familie. Meine Hängematte
auf Wiggins Island hängt.
Ja. Aber das ist für dich dann eher so der Stealth-Kandidat, oder was?
genau. Den habe ich auch bei, es gibt gar keinen Award mehr, der jetzt passen würde. Schade. Ich dachte, ich könnte es dann aus dem Hut zaubern. Aber ich bin gespannt auf Wiggins. Er soll ja tatsächlich.
Du kannst jederzeit einen aus dem Hut zaubern. Das ist doch ein bisschen unser Prinzip heute.
Ach so, das ist unser Prinzip. Best Secondary Ballhändler, mit dem keiner gerechnet hatte. In einem Team, das in die Playoffs einzieht.
Toller Award, ja.
Stark, oder?
Super. Von einem Team, das gute Chancen auf das Play-in-Turnier hat, ja.
Genau. Ja, aber er soll ja anscheinend hier der zweite Ballhändler neben Curry sein, beziehungsweise wenn Curry auf der Bank sitzt, habe ich jetzt kürzlich gelesen, was ich ganz interessant fand und das halt dann auch LaVine. Zach ist einfach in meinem Kopf, dass Wiggins da viel auch mit der Second Unit spielen soll, was an ihm theoretisch ja auch irgendwie zugutekommen könnte, weil haben wir ja oft so, du bist halt mit einer, die Konkurrenz ist nicht ganz so stark und er kann vorher mit der ersten Fünf neben Curry so ein bisschen seinen Rhythmus finden, so ein bisschen ins Spiel sich reintasten und dann als Playmaker dann quasi die Minuten ohne Curry überbrücken. Ich glaube, das habe ich gelesen, so ein bisschen der Plan. Aber ich bin gespannt, wie es funktioniert auf jeden Fall.
Ich auch. Aber also wenn wir schon bei den Kriegern sind und auch bei Curry, Comeback Player of the Year, ich glaube, dieses Jahr, also den gab es ja früher wirklich schon mal, ist schon seit vielen Jahren abgeschafft. Aber also gerade in dieser Saison wird es eigentlich relativ viel Sinn machen, den wieder einzuführen, wenn man anguckt, wie prominent besetzt diese Kategorie eigentlich ist. Curry ist da sicherlich ein Kandidat. Also ich glaube, es wird Kevin Durant einfach, weil er bisher einfach unfassbar gut aussieht, das muss man schon sagen. Das ist sehr vielversprechend, glaube ich, aus Netzsicht, wie sich KD bisher bewegt und so. Aber wenn, ich meine, letztendlich ist das ja dann was, womit wir die alle feiern können, die ein erfolgreiches Comeback abliefern, aber also hättest du da auch Durant oder denkst du eher Curry einfach, weil du ihn vermisst hast? Also mehr vermisst hast.
Ich habe Curry auf jeden Fall vermisst. Ich habe auch Durant vermisst und ich glaube auch, so wie Durant aussieht und ich glaube auch so wie Durant dominieren kann, einfach offensiv und auch wie die Nets dann am Ende dastehen, in meinen Augen, ist Durant da der klare Kandidat irgendwo. Weil, ja, wobei, andererseits, ich meine, es gibt ja noch andere Kandidaten. Ich meine, was machen wir jetzt, wenn John Wall, weiß ich nicht, eine 21-9-Saison auflegt, so ungefähr, und die Rockets auch trotz, also auch, ob jetzt mit oder ohne Harden, wie auch immer, zumindest in die Nähe der Playoffs führt. Boogie ja. Ist ja auch noch dabei.
Das sind halt Leute, die man irgendwie schon so fast abgeschrieben hat, ne? So, das ja, hast du halt eben bei Durant oder Curry nicht, sondern, ja. Also ich meine, Wall hast du jetzt dann seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und
genau.
Wenn da ein wirklich sportlich erfolgreiches Comeback draus wird, was ich ihm halt echt mega wünschen würde, dann ja. Das wäre eigentlich, also es wäre insofern nicht die größere Geschichte, weil die anderen einfach signifikantere, wichtigere Spieler so für das große Ganze der NBA sind, aber es wäre trotzdem auch ein Riesending.
Absolut. Aber im Endeffekt, es ist cool, also es ist traurig, dass wir die letzten Jahre diese Verletzungen hatten, aber jetzt, also es gibt diverse Spiele, auf die man sich einfach wieder freut, die man länger nicht gesehen hat und die man an allen wünscht irgendwo, dass es auch gut verläuft. Also sowohl persönlich als auch halt als Fan einfach, weil es Spaß macht, jedem Einzelnen dazuzuschauen.
Ja, Shoutout übrigens auch noch an Nerder She Wrote von The Athletic NBA Show, wo sie auch darüber so ein bisschen sinniert hatten und auch gefragt haben, ob es eigentlich auch ein Comeback davon geben kann von ich war schlecht letztes Jahr, wo sie halt über Draymond geredet haben. Und ich dachte, vielleicht kommen sie ja auch mal auf Lauri zu sprechen, um dich irgendwie komplett abzuholen. Aber haben sie nicht gemacht.
Ja, Lauri.
Lauri.
Es sah, letztes Preseason-Spiel sah gut aus. Und ich habe ja auch schon gesagt, die Bewegungen, er trifft halt seine Würfe sehr, sehr wenig konstant. Aber er ist aggressiver. Er macht mehr, er versucht mehr. Er gibt sich nicht mit irgendwelchen Dreiern zufrieden, die so halb verteidigt sind, sondern er zieht zum Korb. Spielt Pick and Roll.
Du, ich habe noch Joghurt im Rucksack. Ich glaube, wir müssen weitermachen.
Mit Lauri meinst du, ich kann noch ewig weitermachen. Kein Problem.
Ich weiß. Aber das musst du dann eventuell nochmal
später alleine machen. Das machen wir dann im Lauri Markkanen Watch, den wir jetzt wahrscheinlich auf Patreon auch, also aber featured Ole Freaks und so.
Ja.
Wöchentlich bringen werden. Welchen Award als nächstes?
Machen wir doch Sixth Man. Wir kommen ja sogar einigermaßen gut durch. Also das mit dem Joghurt, der überlebt. Auch hier musste ich halt vor 3 Wochen halt schnell irgendwas aufschreiben. Bin ich bei Goran Dragic gelandet, weil er wahrscheinlich aktuell einfach so ziemlich der beste Spieler ist, der irgendwo in der Liga von der Bank kommt. Ich hatte auch überlegt, ob ich einen von den Lakers nehme, war mir aber nicht sicher, ob sie jetzt Schröder von der Bank bringen zum Beispiel oder ob sie also wie die Rotation da aussieht, sorry, weil er ja so offensiv formuliert hat, dass er starten will und wird und das aber aus Lakers Sicht vielleicht gar nicht so 100% der Plan ist, also weil es Sinn machen würde, seine Minuten mit denen von LeBron irgendwie zu staggern, deswegen bin ich halt auf ihn da nicht gekommen und habe dann einfach mal Dragic aufgeschrieben und ich kann mir aber auch vorstellen, dass er während der Saison halt vielleicht eher ein kleines bisschen zurückgehalten wird. Letztendlich wird es halt an den gehen, der von der Bank am meisten Punkte macht. Deswegen ist wahrscheinlich Harrell auch wieder nicht die schlechteste Wette. Also, dass er halt einfach den Repeat holt. Aber ja, auch hier sind wir bei einem Award, der irgendwie nicht so komplett meine Liebe erfahren wird. Wen hättest du da?
Erstmal noch eine ganz kurze Frage. Sind wir denn sicher, dass Dragic permanent von der Bank kommt?
Nö, sicher sind wir nicht, aber ich glaube, es hat letztes Jahr schon Sinn gemacht. Also da hat ja auch vorher niemand behauptet, dass Kendrick Nunn der bessere Spieler wäre. Aber man hat halt gedacht, dass es Sinn macht, weil man in der Starting Five sowieso schon einiges an Playmaking hat auf anderen Positionen, dass man da halt dann jemanden reinbringt, der halt eher, glaube ich, selber ein Scorer ist, den man reinwerfen kann und dass man halt Dragic auch nicht überbelastet. Und ich glaube, wenn sich jetzt halt was an der Starting Five ändert, wird es auch nicht, dass Dragic da permanent reinrückt, sondern eher, dass Hero da permanent reinrückt, weil das ein Junger ist, der die Minuten ja durchaus sehen darf. Ich glaube, bei Dragic geht's halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darum, dass er in den Playoffs halt einfach fit ist.
Also um ihn dann in den Playoffs tendenziell dann eher in die erste 5 zu packen.
Vielleicht. Oder halt einfach zumindest seine Minuten zu steigern. Also je nachdem, wie sich auch Nunn entwickelt. Aber ich glaube, das macht bei den Heat eigentlich schon Sinn, dass man halt sagt, so die Jungen schicken wir voran und lassen die in der Regular Season ein bisschen mehr machen. Und dann haben wir noch so ein intrinsisches Steigerungspotenzial, wenn es halt ernst wird, sozusagen. Da fliegen kann, dann kann die Lennarts und potenziell die Nuns aus der Rotation sozusagen.
Ja. Ja, nee, ja, eben, weil sie hatten ja, also auch mit denen einen relativ hohen Floor letztes Jahr.
Und ja.
So kann man sich das im Endeffekt erlauben, das stimmt schon. Ja, deswegen hatte ich aber auch so ein bisschen, weil ich mir jetzt eben auch nicht sicher war, ob wie weit Hero starten wird. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass er mehr starten wird. Ich hatte den auch so ein bisschen als Kandidaten erst im Kopf. Auch so ein bisschen Everybody's Darling mittlerweile ja seit den Playoffs. Ich habe mich dann aber auch schön Scoring und so. Wissen wir natürlich auch nicht genau, wie es dann aussehen wird, aber für Danilo Gallinari entschieden.
Ja, ist auch ein guter Pick, glaube ich.
Der, ja, ich meine, soll ja jetzt erstmal von der Bank kommen. Irgendwie jeder, also keiner glaubt zu 100%, weil jeder irgendwie sagt, hey, so viel Geld für einen Bankspieler. Aber wahrscheinlich dann halt kommt er auch drauf an, wann er dann genau spielt. Und
ja.
Ich glaube, die Spielanteile, kann ich mir vorstellen, dürften relativ hoch sein. Scoren kann er. Und ja, wenn die Hawks sich dann zusätzlich eben auch noch steigern, aufgrund der ganzen Verpflichtungen und er gehört dann und ist natürlich dann ein essentieller Teil, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch noch so ein bisschen so das Paket, okay, sehr, sehr schlechtes Team ist auch dank seiner Mithilfe, dank seiner Punkte irgendwie besser geworden und dann passt es irgendwie ganz gut zusammen irgendwo am Ende der Case.
Ja, da finde ich einen guten Pick. Ich glaube, der hat gut, ganz gute Karten. Wenn er die ganze Saison von der Bank kommt.
Wenn er die ganze, genau, kommt natürlich drauf an, was mit John Collins dann noch passiert, wie sich das dann, wie es genau zusammenpasst, aber ja, ich meine, und unsere Glaskugel stand jetzt, oder meine Glaskugel, sagt mir Danilo Gallinari.
Sehr gut.
Defensive Player.
Ja, Anthony Davis, da bin ich mir eigentlich sogar fast ein bisschen sicher. Also einerseits, weil er, glaube ich, der vielseitigste Verteidiger wahrscheinlich ist, den es aktuell gibt. Andererseits, weil man das irgendwie, also auch hier ist es ein bisschen wie mit Spoelstra, dass man das halt so ein bisschen Legacy-mäßig aus den Playoffs wahrscheinlich mitnehmen kann, weil einfach die ganze Welt nochmal gesehen hat, es gibt kein System, gegen das Anthony Davis kein dominanter Verteidiger sein kann und ist. Und das ist schon, das ist eine Auszeichnung, die ihn, glaube ich, abhebt von allen, außer Giannis und Draymond in Bestform. Ansonsten gibt's da, glaube ich, nicht so viele, die da ein Wörtchen mitreden können. Embiid vielleicht noch, aber Embiid ist noch vielleicht eine ganz, ganz kleine Kategorie drunter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Embiid wäre auch ein Kandidat für mich, jedenfalls für den Award. Aber ich glaube, bei Davis ist es auch noch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob die Lakers wieder genau auf dem Niveau verteidigen wie letzte Saison, aber wenn, dann, oder wenn sie halt wieder eine gute Defense haben, dann wird der Credit dafür noch viel mehr als vorher an Davis gehen, einfach weil sie ansonsten ein paar gute Verteidiger ja abgegeben haben. Also sie haben zwar Gasol mit reingeholt. Oh. Entschuldigung. Ist gleich bestimmt. Sollen wir das dann einfach rausschneiden?
Ja, können wir machen.
Ich glaube, es ist besser. Es ist bestimmt irgendwann gleich vorbei. Ich hoffe, es gibt noch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Das wäre sehr gut.
Oh, ist das laut. Wie lassen
wir da drin, würde ich sagen.
Das ist so ein Terror-Call, ey.
Und Christiane Weber-Frerks. Herrn Frerks erreichen wir in der Regel montags bis donnerstags, kurz vor der vollen Stunde. Frau Weber-Frerks.
Sollen wir schnell was zum Mittagessen machen? Oder?
So, jetzt ist es vorbei. Gut. So.
Geholt haben Sie defensiv oder abgegeben, geholt?
Ja, genau. Also. Sie haben halt Gasol geholt, aber ansonsten haben sie sich ja eher offensiv und nicht defensiv verstärkt. Und ich glaube, wenn sie da wieder gut sind, dann wird es auf jeden Fall das Narrativ und die Bereitschaft geben, Davis die Stimmen zu geben. Zumal alle anderen oder fast alle anderen, außer jetzt die beiden Vertreter, die man in Philly nennen könnte, haben es halt schon gewonnen. Also haben den Award schon mal gewonnen. Giannis hat ihn letztes Jahr geholt. Gobert hat ihn zweimal gewonnen. Draymond hat ihn, ich glaube, auch zweimal oder einmal gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, einmal. Gut, Kawhi kann man in der Regular Season wahrscheinlich eher ausklammern, aber ich glaube, da hat er einfach dann ganz gute Karten.
Wir haben ja in unserer Preview-Folge zur Western Conference schon drüber gesprochen, dass wir gespannt sind, wie jetzt die Identität der Lakers aussehen wird, ob es weiterhin, ich meine, letztes Jahr haben sie ja ganz klar irgendwie gesagt, okay, wir sind halt dieses Defense-First-Team so mehr oder weniger, wie sie es jetzt machen und wie sich das dann eben auf Davis Case auswirkt, aber ich glaube schon, also wie du sagst, also Davis ist halt einfach so ein herausragender Verteidiger. Mit ihm, glaube ich, hat auch die Defense der Lakers einfach noch einen relativ hohen Floor. Und auch da ist es, könnte ich mir halt vorstellen, das ist auch so ein bisschen so eine Narrativsache. Also je länger Davis nicht Defensive Player of the Year wird, desto wahrscheinlicher oder desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er gewählt wird irgendwann.
Ja.
Einfach weil sein Impact einfach so groß ist, an dem Ende, dass ich glaube ich, ja, wie du sagst, also ich meine, Giannis hat schon gewonnen, Gobert hat schon gewonnen und irgendwie gefühlt ist Davis halt auch dran dann. Also es ist halt, und vielleicht ist auch so ein bisschen so Giannis-Fatigue, also zwei MVPs plus Defensive Player of the Year. Wenn er natürlich und nochmal unfassbar eins drauflegt, dann kommst du natürlich auch irgendwann nicht vorbei, aber da ist vielleicht, hat vielleicht Davis auch leichte Vorteile. Deswegen habe ich Davis auch tatsächlich gepickt. Und ja, Simmons ist halt nochmal, wäre halt ein anderer Typ. Also je nachdem, wie Simmons halt verteidigt, aber so ein bisschen halt die, ja, auf dem Flügel, Point of Attack, kleinere Position, dann vielleicht, je nachdem, wie die Defense dann aussieht im Verbund, ich meine, mit Danny Green, mit Embiid, könnte die Sixers Defense schon extrem gut sein und dann eventuell kriegt dann, ja, ich meine, die Sympathie für die etwas kleineren Spieler, auch wenn jetzt Ben Simmons nicht im Verdacht steht,
viel kleiner
klein
ist er
zu sein. Aber ist ja irgendwo auch da. Vielleicht gibt ihm das so ein bisschen Vorteil. Aber ich glaube, am Ende, so einfach so die letzten Jahre, also auch so ein bisschen so eine Art Defensive Legacy Award dann für Davis schon irgendwo. Auch dann aufgrund vielleicht nochmal der Playoffs dann und so.
Ja, und also ich meine, er wird auch wieder eine gute Saison spielen.
Abgesehen davon, ja klar.
Bin ich doch auch relativ überzeugt von. Ich glaube, bei den Sixers ist bei mir so ein bisschen das Problem, die können sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Und über die letzten Jahre war es so, dass vor allem in der letzten Saison, dass Simmons, glaube ich, die auffälligere und lautere Defense gespielt hat, aber den höchsten Team-Impact in Sachen Defense hatte trotzdem immer im Beat. Und es ist irgendwie dann teilweise so ein bisschen schwer voneinander zu trennen. Deswegen, aber es kann auch gut sein, dass, wenn sie sich jetzt einfach im Kollektiv mal steigern und konstant auch durch die Saison kommen, ich meine, auch Simmons war ja letzte Saison dann verletzt, dann sind es auf jeden Fall auch Kandidaten, die man da nennen muss.
Rookie of the Year.
Tja.
Soll ich starten, oder?
Ja, du kannst Patrick Williams kurz abfeiern.
Ich hab tatsächlich Patrick
Williams. Ja, natürlich hast du Patrick Williams.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, hast du Patrick Williams schon gesehen? Ich würde es ja auch nicht verübeln, wenn du dir nicht OKC gegen Bulls Preseason angeschaut hast. Aber
Ich hab mir kurze Highlights angeguckt, mehr habe ich nicht gemacht.
Was mir bei Patrick Williams einfach extrem gefällt, ist, mit welcher Ruhe er in diese Spiele geht. Also er ist halt einfach, er wirkt 0,0 überhastet, er bewegt sich defensiv extrem gut, er lässt die Spiele auf sich zukommen. Ich meine, das ist nicht alles perfekt. Also es ist immer ganz interessant, weil ich mir die Spiele natürlich jetzt, also Preseason live nachts, bei aller Liebe, auch ich mache das nicht. Das heißt, ich habe dann immer schon so ein paar Highlights dann gesehen von Williams und habe mir dann das Spiel danach angeschaut. Und dann siehst du auch Schwächen, aber das ist auch ganz normal. Er ist 19, Rookie, am College nie gestartet, ist ja auch ein Riesenthema, 9 Monate, im Endeffekt keinen kompetitiven Basketball gespielt.
Ja.
Und trotzdem hat Billy Donovan jetzt auch schon damit experimentiert, ihn mit den Startern zu bringen. Auch meiner Meinung nach zu Recht, nach dem, was man gesehen hat. Und ich habe so das Gefühl, dass er, was so seinen Kopf und das Verständnis für das Spiel angeht, schon relativ weit ist. Wie gesagt, defensiv bewegt er sich extrem gut. Manchmal fällt er, also gab auch ein paar Szenen, wo er auf einen Shot fake dann zum Beispiel von Shai Gilgeous-Alexander reingefallen ist, wo er sich so ein bisschen, ja, halt so Rookie-Mistake quasi. Aber die dürften alle mitbringen. Und ich glaube auch, dass, so wie es jetzt aussieht, dass er relativ viel Spielzeit bekommen wird, da relativ viel Möglichkeit haben wird, irgendwie auch Dinge zu tun. Gerade so, die Bulls sind ja auch irgendwie begeistert von seinem, oder er hat ja an der Highschool hat er Point Guard gespielt, wie irgendwie fast jeder gefühlt, aber dass er halt so ein bisschen als Secondary Playmaker irgendwie fungieren kann, dass er den Ball auch mal pushen kann, dann da aber auch nicht überhastet. Also wie es dann genau in der Saison aussehen wird, muss man natürlich sehen. Aber so grundsätzlich von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe natürlich keinen anderen Rookie bis jetzt so gesehen wie Patrick Williams, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine relativ gute Rolle spielt. Und ich meine, ne?
Und außerdem muss man den Homerism auch halt einfach zumindest kurz reinbringen. Finde ich auch okay.
Der gehört natürlich auch dazu.
Ja.
Aber der, also.
Ich finde es auch schwierig dieses Jahr, einfach weil man die Rookies halt, sie haben halt einfach teilweise dann seit anderthalb Jahren oder so halt kaum gespielt und haben, also bevor die Preseason angefangen hat, habe ich gedacht, die werden halt erstmal auch wirklich richtig hart Probleme haben. In der Preseason sah es jetzt bisher ja teilweise sogar ganz gut aus. Also zum Beispiel, wer mir da gefallen hat, auch seitdem ich meinen Pick gemacht habe, zu dem ich gleich komme, aber wer mir in der Preseason bisher total positiv aufgefallen ist, zum Beispiel Isaac Okoro von den Cavs, der so als vor allem Defensivpotenzialspieler galt, aber der halt bisher auch wirklich offensiv sehr gut zurechtgekommen ist und der halt, glaube ich, alle Möglichkeiten in Cleveland erhalten wird. Das ist dadurch vielleicht dann jemand, den man da noch auf dem Schirm haben kann. Auch jemand wie Obi Toppin, der halt, glaube ich, halt einfach körperlich ein Stück weiter ist als viele andere Rookies und der auch bei einem absoluten Gurkenteam ist, wo er viele Möglichkeiten erhalten wird. Das kann halt wichtig sein. Und andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass es mehr einfach darum geht, wer ist solide, wer kracht nicht gegen eine Mauer. Und da war halt mein Pick. Also das war auch, wie gesagt, der von vor 3 Wochen, Tyrese Halliburton, weil das einfach so ein Guard ist, der bisher auf mich immer so einen sehr, sehr kompletten Eindruck einfach schon gemacht hat. Also gutes Playmaking, kann werfen, ist irgendwie, bringt sogar ein bisschen Defense rein. Und also vielleicht wird das dann nicht so ein Rookie-Jahrgang, wo es dann die Spieler mit den total lauten Statistiken gibt, sondern halt eher jemanden wie Malcolm Brogdon, als er Rookie of the Year geworden ist. Jemand, der einfach vor allem dadurch auffällt, dass er extrem wenig Fehler macht und in einem okayen Team irgendwie auch gleich eine signifikante Rolle spielt. Und das traue ich halt Halliburton zu. Aber insgesamt finde ich es halt schwierig. Also gerade weil auch so die ersten 3 Picks sind halt alle Leute, wo man halt vom Potenzial sprechen kann und die aber auch alle wie relativ massive Defizite dann teilweise mitbringen und wo es halt einfach dauern kann. Also ich glaube, LaMelo Ball wird mit Abstand der spektakulärste Rookie sein, aber ich weiß nicht, welche Quote aus dem Feld für ihn schon ein Erfolg wäre, weil das, was ich bisher so sehe, deutet halt eher irgendwas in den 20ern an.
Ey, das, ganz kurz, ich finde das so krass, immer bei diesen Balls, ja,
diesen Balls,
dass da hier Kollege Lavar irgendwie trimmt seine Söhne zum Basketballprofi, aber er trainiert ihn halt einen so dermaßen beschissenen Wurf an. Also von der Bewegung her.
Ja.
Ich meine, was war die Idee dahinter? Mach's einfach anders als alle anderen, wird dann schon gut sein oder keine Ahnung, aber das gibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, vor allem dieses als Halbwüchsiger schon von der Mittellinie werfen, das macht ja auch deine Bewegung, oder also es kann die Bewegung kaputt machen, weil du halt eine musst ja dann viel mehr Kraft aufwenden, als wenn du einfach diese Kraft schon hast und einfach deine normale Wurftechnik benutzen kannst. Also wenn man damit viel zu früh anfängt, dann ist es, glaube ich, halt doch eher schädlich für das, was aus deinem Wurf. Und dann dauert es, das wieder zu reparieren. Also ich meine, bei Lonzo hat es ja anscheinend funktioniert letztes Jahr, zumindest vor der Bubble. Ja. Aber das waren ja dann auch schon mehrere Jahre Arbeit, die da reingesteckt werden mussten. Also mal gucken, wie das bei LaMelo ist, der halt auch nicht finishen kann, was auch noch irgendwie dazu gehört. Aber wie gesagt, die Pässe sind à la Bonheur.
Das ist sehr schön, sehr schön. Lang nicht gehört. Ja, das stimmt. Aber ja, also Halliburton finde ich auch ganz interessant. Da wird man halt sehen müssen, wie groß seine Rolle halt ist, ne? Dann bei den Kings.
Also genau, weil Fox und Hield da auch noch rumlaufen. Aber ich glaube, was halt für ihn spricht, ist, dass er eigentlich mit beiden auch gleichzeitig auf dem Court stehen kann und aber auch als Ersatz für einen von beiden. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn er vielleicht von der Bank kommt, dass er halt viel, viel Spielzeit bekommen wird.
Wobei man natürlich sagen muss, Buddy Hield nicht viel davon, eine kleinere Rolle zu haben, ne?
Das ist tendenziell richtig, ja.
Ja. Aber deshalb nochmal ganz kurz, also bei allem, was du gesagt hast, ne? Für mich, die Schnittmenge aus allem ist für mich Patrick Williams.
Ja, natürlich. Du machst mich die Aaron Fox teufelswild.
Weil ist jetzt kein richtig geiles Team. Sie haben eine Rolle für ihn. Er wird Spielzeit bekommen, aber das Team ist nicht ganz mies, so wie jetzt die Knicks oder vielleicht auch die Cavs. Das heißt, er ist so mittendrin und noch dazu, man redet auch immer über seine Defense, aber offensiv sah das auch viel besser aus als geplant. Von daher.
Vielleicht wird er auch noch Most Improved Player.
Möglich. Und Coach of the Year.
Ja, okay.
Ich persönlich traue Patrick Williams alles zu. Also von daher.
Okay. Gut, dann, wir haben eigentlich nur noch die Teams und MVP offen, ne?
So sieht's aus.
Oder hast du noch irgendein Fake-Award?
Nee, jetzt gerade nicht.
Wie wär's mit wahrscheinlichster Star-Trade? Aber es ist halt wegen Harden außer irgendwie James so ein bisschen lame, so, ne? Deswegen müsste man Harden ausklammern. Aber hast du sonst einen?
Ein Star-Trade. Warte mal ganz kurz. Ja gut, ich meine, der nächste Kandidat wäre halt irgendwie Bradley Beal.
Ja.
Wobei, da würde ich mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, einfach weil wer weiß, wie es mit Russ funktioniert. Also vielleicht ist es ja gar nicht so mies.
Ja.
Und auf einmal verstehen die beiden sich blendend und die Wizards steuern solide auf Platz 7 zu. Und dann sind ja irgendwie alle happy. Sehen wir Victor Oladipo als Star?
Ja, schwer zu sagen. Das kann ich dir in 2 Monaten, glaube ich, beantworten. Jetzt gerade nicht, aber er kann da wieder hinkommen. Ich glaube, also ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz drüber geredet. Mein Sneaky Pick wäre Kyle Lowry. Aber realistischerweise halt erstmal Harden und dann wird man wieder über Beal reden in irgendeiner Form. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er im Laufe der Saison getradet wird. Ich fände es auch
Ich
ganz
glaube.
cool, wenn man das auch mal für eine Weile abhaken könnte. Aber mal
Ja.
schauen. Also wir wissen ja, dass es nicht unbedingt so funktioniert. Egal,
Stimmt.
machen wir mit den All-NBA-Teams weiter.
Und dann erst MVP oder was?
Ja. Sonst hat man
Was?
ja einen Platz im First Team schon vergeben. Das ist ja auch lame.
Nee, nicht unbedingt. Du kannst auch Welttorhüter sein und nicht in der FIFA-Weltauswahl stehen.
Ja.
Also.
Das geht
Von
auch.
daher. Nein, aber lass uns starten mit den All-NBA-Teams. Mein First Team. Von klein nach groß. Damian Lillard. Geschummelt jetzt. Luka Doncic.
Ist nicht
So
geschummelt,
halb
ist Point
geschummelt
Guard.
zumindest. LeBron James. Giannis Antetokounmpo. Nikola Jokic.
Ja, so hätte es letzte Saison sein sollen und so war es dann nicht, weil die Schweine Davis, der kein Center, also während der Regular Season nie Center spielen wollte, dann als
Ja.
Center aufgestellt haben. Fand ich eine
Ja.
Frechheit, aber deswegen, also das ist die einzige Position, wo wir uns jetzt unterscheiden. Ich habe aber Embiid da rein, einfach weil ich es
Oh.
spannender fände. Und ich irgendwie, also wie gesagt, irgendwie erwarte ich mir einiges von den Sixers.
Okay.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich fällt man damit dann mal wieder aufs Maul, aber
Diesmal
vielleicht
nicht.
wird's ja auch. Dann mache
Sagen
ich
Sie
mal einfach
was.
mit dem Second Team weiter.
Ja.
Und mir tut's übrigens in der Seele weh für Jokic, der natürlich mein Lieblingsspieler ist aus dieser ganzen Reihe. Aber genau, im Second Team, ich habe Curry da drin. Ich habe eigentlich Harden da drin, weiß aber nicht, was ich jetzt mit Harden anfangen soll, ob ich
Ich habe
da
ihn
auch
rausgeschmissen.
irgendwie schummeln soll. Ich meine, bei den Celtics ist ja alles interchangeable, deswegen können wir da vielleicht einfach auch schummeln und Tatum hinstellen, weiß ich nicht. Wäre aber ein Kandidat. Ansonsten Durant, ne? Ich habe ein gewisses Vertrauen, Kawhi und Anthony Davis habe ich dann da auf der 5, weil er ist ja voll der Center, ne? Deswegen muss man
Also
das ja
doch auch
quasi so machen.
geschummelt.
Ja.
Alter. Gerade noch drüber gemeckert und dann doch geschummelt.
Ja, so bin ich.
Mei, wo ist die Konsistenz?
Meinst du eher die Konstanz? Die Konsistenz ist ein bisschen was anderes.
Ist ein guter Punkt. Die Konsistenz. Aber wo ist auch die Konsistenz? Ich habe tatsächlich, ich habe genau das Gleiche gemacht. Bei mir ist AD auch der Center. Ich habe auch Durant. Ich habe auch Kawhi. Ich habe auch Curry. Ich habe allerdings James Harden in die Ecke gestellt. Wie gesagt, dieses
Ja, finde ich
Verhalten
okay.
toleriere ich nicht. Und deswegen kein All-NBA-Team bei mir dieses Jahr, lieber James.
Ja, ich mach das auch. Du hast mich überzeugt. Also
Wobei,
irgendwie fühlt sich's im Moment einfach falsch an.
wobei, ah, wobei ich da jetzt auch nicht ganz konsequent war, weil ich habe meinen Guard-Spot, meinen zweiten, an Kyrie vergeben.
Ja, nee,
Ich will.
das mache ich nicht mit. Kyrie ist bei mir, glaube ich, raus.
Kyrie ist für dich, was James Harden für mich ist anscheinend. Nee, ich habe Kyrie, weil ich bin davon überzeugt, dass Kyrie eine sehr, sehr gute Saison spielen wird. Und dann,
Weil er jetzt Salbei verbrennt, glaubst du, das
ja,
wird ihm
stimmt,
helfen?
stimmt. Wurde uns ja auch bei Instagram geschickt übrigens. Ich habe dann so überlegt, ob er vielleicht mit unserem Freund Joachim telefoniert hat. Der hat ja das Hotel ausgeräuchert in der Bubble.
Stimmt. Und ich meine, das war sicherlich auch keine schlechte Idee, dass er das gemacht hat.
Eben, eben. Von daher, ich
Die
glaube an
Clippers hätten
Kyrie.
nur mehr davon brauchen können, muss man sagen.
Das stimmt, das stimmt. Das konnte er ja nicht wissen, weil er war noch nicht lang genug beim Team, um das
Ja.
einschätzen zu können, wie viel genau. Aber ja,
Okay, aber
Third
wen habe ich
Team.
denn dann als Second Team Guard? Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, Tatum da reinzustellen. Und ich
Ja,
glaube,
ich
der
nicht.
wird auch eher im Third Team landen. Also meine Kandidaten wären noch, du kannst mich ja mal kurz einfach überzeugen. Also nicht von Kyrie, aber sonst Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bradley Beal. Westbrook wird immer ein Kandidat sein, weil er ein großer Name ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn da haben will. Jimmy Butler ist offiziell. Ich glaube, letztes Jahr war er sowohl für Guard als auch für
Ist alles
Forward
seine eigentlich,
wählbar.
oder? Ja.
Aber eigentlich ist er auch eher ein Forward.
Ja.
Dieser Bissl
Von denen
Knieflieg,
jetzt?
wen habe ich denn gerade noch vergessen eigentlich? Also ich meine, Holiday kann man vielleicht noch mit aufzählen. Booker kann man natürlich noch,
Booker?
Paul. Aber ich weiß, vielleicht einfach mal Booker. Warum nicht?
Okay. Finde ich nachvollziehbar, weil kommt bei mir jetzt im Third Team tatsächlich.
Und ist ein guter Spieler.
Er ist ein guter Mo. Guter Mo.
Ja. Okay. Ja, ich schreibe ihn hier jetzt einfach mal auf. Genau.
Ja. Dann machen wir gleich Third Team, weil ich habe Booker tatsächlich, dann Murray, dann den Kollegen Butler, Tatum und dann Embiid.
Ja, okay. Ja, dann sind wir doch wieder bei einer relativ ähnlichen Lösung. Also was die Gesamtspieler angeht. Bei mir sieht es jetzt, ist es jetzt Mitchell, Beal, Tatum, Adebayo und Jokic. Also, weil ich glaube, dass Adebayo in der Regular Season vielleicht ein bisschen mehr reißt als Butler und Adebayo halt während der Regular Season sehr viel als Power Forward spielt. Deswegen wird das, glaube ich, also ist das auch okay, ihn so zu wählen und ohne Jokic geht es halt sowieso nicht. Deswegen ist das 13 bei mir dann eher ein bisschen groß geraten.
Es ist echt groß geraten. Ich habe auch tatsächlich, ein bisschen überlegt, weil es hat mir so ein bisschen in der Seele wehgetan, Adebayo draußen zu lassen. Und habe dann so zwischen Butler und Adebayo hin und her überlegt. Und irgendwie habe ich dann mich aus alter Verbundenheit und aber auch aufgrund der Wichtigkeit von Butler für das Gesamtkonstrukt der Heat, ich meine, bei Adebayo, also im Endeffekt sind sie fast, also was das, eigentlich sind sie, obwohl sie ja so unterschiedlich sind, auch physisch, dann fast austauschbar, irgendwie, was das angeht, also was die Essenz irgendwo angeht für die Heat.
Sie sind ein bisschen wie JD und Turk bei Scrubs. Ein Arzt und ein Chirurg im Geist vereint.
Ja, genau, so ungefähr. Und von daher, ja, ich hab Butler, aber sonst ja.
Das Einzige, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist, dass ich nach der überragenden Saison letztes Jahr Chris Paul nicht mit drin habe.
Ja.
Ich glaube, das ist dann so, die Chris Paul Legacy bringt Devin Booker ins Second Team bei mir. Irgendwie so.
Meinst du, es ist auch irgendwo dann
Chris Paul? Ein Team Award. Sozusagen. So ein bisschen.
Ja, genau.
Aber ja, es kann auch gut sein, dass Paul halt statt Mitchell irgendwie drin landet oder so.
Ja.
Und es kann auch sein, dass Westbrook statt Beal drin landet. Einfach weil Westbrook sehr laute Statistiken auflegt und einfach, glaube ich, auch sonst diesen.
Sehr laut ist.
Einfach, ja, Naiva auch immer noch einen krassen Namen hat und so. Ich meine, er ist auch letztes Jahr ins Third Team gekommen und das waren eigentlich nur anderthalb Monate, wo er ein All-NBA-Spieler war und der Rest halt eigentlich nicht. Aber man sieht schon, er hat halt auch einfach immer noch eine gewisse Lobby. So von daher ja, mal gucken. Aber ich finde, was man. Noch. Ja, er ist auch immer noch. Er ist definitiv ein guter Spieler. Er ist zu polarisierend, glaube ich. Das ist die Schwierigkeit mit ihm. Aber was finde ich sehr auffällt. Es gibt schon im Moment echt krass viele gute Spieler in der Liga. Also der Talentpool ist schon relativ ordentlich gefüllt, würde ich mal sagen.
Das drückt sich allein in deinem Disrespect für Jamal Murray aus.
Ja, oder in deinem für Trae Young. Ja, einer, aber, über den wir gar nicht gesprochen haben, der aber wahrscheinlich irgendwie 33 und 11 im Schnitt auflegen wird.
Ja, aber bei Trae Young möchte ich halt erstmal, also das wäre so ein Kandidat, also so Zach LaVine plus sozusagen. Also da möchte ich dann, also weißt du, bei Murray, Booker, da hat man mittlerweile schon mal gesehen, dass das auch dazu beiträgt, wirklich Spiele zu gewinnen. Und das ist jetzt kein Ding gegen Trae Young, aber Trae Youngs Name ist einfach schon so groß, finde ich. Und er hat letztes Jahr, hat es ja teilweise sehr, sehr gut ausgesehen und dann hatten sie auch echt viele Verletzungsprobleme, muss man auch sagen. Aber ich finde, also bei Young, also wenn die Hawks jetzt auf einmal in der Playoff-Konversation sind und Young die Offense richtig, richtig gut anleitet, dann kann es schon auch sein, dass er da reingeht. Aber ich, also nur wenn es jetzt nach mir geht, möchte, also und ich jetzt entscheiden muss, und es sind ja meine Teams gerade.
Jetzt gerade musst du es, ja.
Genau. Dann sind nur andere einfach noch davor, weil da war die von einem anderen Floor sozusagen starten. Für mich jetzt persönlich als Young irgendwo.
Ja, geht mir auch so. Also da muss einfach noch was passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, statistisch wird es einen guten Case für ihn geben wahrscheinlich. Also mal gucken.
Das sicherlich, ja.
Aber, also, ich überlege gerade, wir haben echt krass viele Spieler ja noch nicht genannt, die man, also wo man halt wahrscheinlich irgendwann Argumente für finden kann. Also, nur mal im Westen, Morant, Towns, Russell, Ingram, Zion, wer weiß, Paul George, auch gerade einen doch nicht ganz unsignifikanten Vertrag unterschrieben, ist auch nicht der allerschlechteste Spieler eigentlich. De'Aaron Fox, also, es läuft schon noch der ein oder andere gute Spieler darum.
Absolut.
Also mal gucken.
Ja, auch hier dein Freund aus Boston, Jalen.
Jalen, Ben Simmons haben wir auch nicht genannt, Pascal Siakam haben wir nicht, Lowry haben wir nicht. Es ist ein tiefer Talentpool, wie gesagt.
Absolut. Aber wer ist das Talent? Der Größte, der Beste, der Wertvollste?
Also ich habe ja meinen MVP-Pick eh schon öffentlich kundgetan, deswegen sag du mir doch einfach, wen du hast.
Wir haben ja in der Patreon-Folge wurde ja die Frage eben gestellt, oder wurde uns eine Frage gestellt, die wir dann auf diese Woche verlegt haben. Die Frage war, ob Damian Lillard Chancen hat, den MVP zu holen. Und meiner Meinung nach, oder für mich hat er sie, weil er ist mein MVP-Pick tatsächlich.
Ich glaube nämlich, dass. Wusste ich es doch.
Weil er einfach. Ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt, auch bei Neil O'Shea. Also die Blazers waren vor 2 Jahren, waren sie schon ein extrem gutes Regular-Season-Team. Hatten da allerdings die Probleme, dass weder Aminu noch Harkless irgendwie den großen Wurf hatten. Und sie wirken halt jetzt einfach ausbalancierter. Nurkic ist zurück. Ich finde, man hat in der Bubble, also ja, man hat sie in der Bubble teilweise stärker geredet, als sie am Ende dann waren. Auch als größere Gefahr dann wahrgenommen als für die Lakers, als sie dann am Ende waren. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Blazers jetzt zum ersten Mal sehr, sehr viele Puzzlestücke zusammen haben, die ein sehr, sehr gutes, ein richtig gutes Team ergeben können. Und Lillard, auch da so ein bisschen das Narrativ. Ich meine, er ist schon auch eigentlich seit Jahren einer der geschätztesten Spieler irgendwo.
Ja.
Auch einer der offensiv vielleicht gefürchtetsten Spieler, einfach weil er sein Spiel auch immer weiterentwickelt, weil er zum Beispiel nach dieser, haben wir auch schon drüber gesprochen, nach dem Erstrundenaus damals gegen die Pelicans nochmal an sich gearbeitet hat, weil er seine Range permanent irgendwie steigert, auch wenn es natürlich dann, wenn er jetzt seine Dreier vom Logo nimmt und sagt, er wird es vielleicht auch ein, zwei Mal während der Saison machen, also das ist jetzt, glaube ich, nicht das Ding, was ihn dann so über den Berg bringt. Aber ich glaube, dieses Gesamtpaket aus dem, was Lillard halt bringt, auch was er als Leader bringt, der Blazers, was er auf dem Feld bringt, seine Wichtigkeit für das Team, plus dann noch das Team, das für mich auch theoretisch unter die Top 3 kommen kann, ist für mich dann, ja, irgendwo, und es ist halt auch mal wieder nochmal ein frischer Name irgendwo in der Konversation,
ja,
oder in der engen Konversation, was ja auch immer noch dazukommt, gerade weil die letzten Jahre ja schon immer, also weiß ich nicht, Giannis, Harden, LeBron kommt immer noch so ein bisschen mit rein, dann mal, also, ne, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Lillard da irgendwie auch so, ja, ganz gern genommen wird. Also, wie gesagt, ich träume auch zu, einfach eine MVP-würdige Saison zu spielen, noch mit den Spielern, die er jetzt an seiner Seite hat.
Ja, ich auch. Also, ich finde, Lillard hat auch letzte Saison auf einem MVP-Level performt. Die, ja, Blazers waren einfach zu schlecht dafür, aber das,
genau.
So seine individuellen Leistungen, die werden sich wahrscheinlich im neuen Team bestätigen oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen steigern lassen, weil, wie gesagt, die Teile passen besser um ihn herum. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass der dritte Platz im Westen soll ein bisschen das MVP-Rennen entscheidet, weil, also ich habe ja auch schon gesagt, mein Pick ist Luka Doncic, auch aus ähnlichen Gründen teilweise wie denen, die du schon genannt hast, also unter anderem sind es auch die beiden besten Pick-and-Roll-Player so der Liga, das ist, ich glaube, es ist einfach so, der offensive Creator ist halt einfach so aktuell die wichtigste Rolle, die es so gibt und die auch sich am meisten dann so in Statistiken niederschlägt und so, was halt auch alles nicht so unwichtig ist, und beide können halt ohne Probleme das Narrativ haben, was halt einfach dann so ein bisschen dazugehört bei der MVP-Wahl. Also unter anderem deshalb, weil sie es beide noch nicht gewonnen haben. Ich glaube, bei Giannis gibt es safe halt diese Voter-Fatigue jetzt. Also was auch irgendwie verständlich ist, weil seit Larry Bird in den 80ern hat keiner dreimal in Folge den MVP-Award gewonnen. Da in der Zwischenzeit haben so Leute wie LeBron und Jordan ja auch gespielt. So, Spoiler, ja. Ne, aber und haben das nicht geschafft. Und das ist halt, finde ich, schon signifikant. Ich meine, der Wahlprozess ist heutzutage viel transparenter, weil man halt einfach, es wird ja veröffentlicht, wer wen gewählt hat. Und wenn man da falsch oder absurd gewählt hat, wird man dafür also auch so immer so ein bisschen geschämt. Das kann dann schon auch dazu führen, dass das Narrativ vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie sonst. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, einfach, dass einige sonstige Kandidaten sich so ein bisschen abmelden aus dem Rennen. Also Giannis wegen Fatigue, Harden und die beiden Lakers nehmen sich gegenseitig ein bisschen die Stimmen. Dazu wird LeBron, glaube ich, nicht so viel spielen in der Regular Season, wie er das letztes Jahr getan hat, und auch einfach nicht so viel Last tragen, weil es auch nicht sein muss und weil das Team einfach anders gebaut ist jetzt. Davis ist nicht der wichtigste Spieler seines Teams. Bei den Sixers hast du immer alle möglichen weiteren Bedenken, aber das wären trotzdem für mich auch noch, das wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass die da reinkommen können. Und dann ist, wie gesagt, dieses Rennen um Platz 3 oder 4 im Westen, also für jemanden wie Jokic kannst du da vielleicht auch ein Argument finden, wenn die Nuggets entsprechend performen und halt Grant ist ja nicht mehr da und sie bleiben trotzdem auf einem sehr hohen Level, werden Dritter oder Zweiter im Westen oder was auch immer. Dann geht das da schon. Bei mir ist einfach, ich habe das Gefühl, Doncic hat die besten Karten. Und auch wenn er erst in sein drittes Jahr geht, es ist einfach jetzt schon so krass, wie er auch einfach zum Gesicht der Liga so ein bisschen stilisiert wird, also zum jungen, künftigen Gesicht der Liga, dass ich glaube, dass das kann da alles ganz gut zusammenpassen. Deswegen war das mein Pick, aber ich finde Lillard auch absolut möglich.
Ich meine, bei Doncic gebe ich dir auch, was da vielleicht der Punkt sein kann. Ich meine, du sagst ja schon, Gesicht der Liga und so und erst seine dritte Saison. Das heißt, er hat ja noch wahnsinnig, oder man geht ja davon aus, dass er noch wahnsinnig viele Möglichkeiten bekommen wird, die Trophäe zu bekommen. Und bei Lillard, Anfang 30, die Wahrscheinlichkeit sinkt so ein bisschen. Ne? Oder je länger man wartet, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Von daher ist vielleicht auch so ein Punkt, dass dann viele sagen, okay, wenn es jetzt eng ist zwischen den beiden, dass man sagt, nee, komm, wir geben es jetzt nochmal Lillard. Einfach weil, also auch aufgrund dessen, was er schon erreicht hat, auch aufgrund der Situation, in der er halt in Portland war, dass das alles nicht immer, also nicht, dass er jetzt in einer miesen Situation war, aber es war halt alles nicht immer ganz perfekt um ihn rum, aber er hat sich, klar, es gab mal so die Diskussion oder die Gerüchte, dass er mal gesprochen hat, wie man denn sich weiterentwickeln kann, ob er vielleicht doch getradet wird, aber er ist halt treu geblieben und so und vielleicht, dass man dann, dass das am Ende, wenn es eng wird zwischen den beiden, da vielleicht den Ausschlag gibt, aber klar, Doncic, auf jeden Fall auch ein guter Kandidat, immer.
Und am Ende wird es doch Marcus Smart, um ihn wenigstens einmal auch zu erwähnen heute.
Er muss, weil es sei dir auch gestattet.
Man nennt ihn ja fast schon den Patrick Williams der Celtics.
Stimmt. Beide haben auch eine Schwäche für blonde Strähnchen oder Patches oder wie auch immer.
Auch wichtig. Aber dann haben wir es, oder?
Dann sind wir durch.
Oder ist dir jetzt endlich noch ein Fake Award eingefallen?
Nee, ich war so auf den MVP konzentriert, dass ich jetzt gerade keinen habe.
Na gut.
Nächstes Mal. Vielleicht kommt mir ja noch einer, dann werde ich euch alle über Instagram wissen lassen.
Okay. Das ist meine Ankündigung.
Schon, oder? Aber es ist kein Versprechen, weil es kann auch sein, dass mir einfach keiner kommt. Dann bleibt der Kanal still.
Toll.
Aber Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt schauen wir einfach erstmal Richtung Brooklyn. Season Opener, Nets gegen Warriors. Dann Clippers gegen Nuggets wäre auch schön. Aber das kommt dann an Weihnachten. Es kann gut sein, dass ihr uns dann, wenn ihr bei Patreon unterwegs seid, relativ schnell wiederhören werdet nach der Opening Night. Weil eventuell setzen wir uns dann nochmal virtuell zusammen. Bestens ausgeschlafen und ausgeruht, wie wir es ab sofort fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr wieder sein werden. Ansonsten abonniert uns natürlich sehr gern. Sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts, wo ihr uns sehr gerne Rezensionen hinterlassen wird. Wir sind auch bei dieser. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an. Wir antworten versprochen. Ich muss mich da, ich versuche auch das Tempo etwas zu erhöhen der Antworten. Ich lasse da gerade, ich bin da nicht der Schnellste, aber es wird schneller werden. Mein Weihnachtsversprechen an euch alle. Und ja, ansonsten bleibt uns gewogen, erzählt es gern weiter. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt den Saisonstart. Falls wir uns nicht mehr hören, genießt Weihnachten. Trotz allem, bleibt gesund und bis bald hoffentlich. Reingehauen.